So, jetzt aber zur Predigt. Das ist vorbereitet, ist kein Alltagserlebnis, aber vielleicht wird es ein Alltagserlebnis. Meine Predigt heißt Lichter auf dem Berg. Der Burkhard hat es schon vorweggenommen. Es geht um die Seligpreisung aus der Bergpredigt und um die Stelle, eine Stadt auf dem Berg zu sein. Und ich möchte euch aber kurz damit reinnehmen, wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Ich meine, gut, Licht, Dunkelheit ist irgendwie ein weihnachtliches Thema. Aber ich bin über eine ganz andere Ecke gekommen. Wir haben Donnerstag bei uns in der Jugend war, da habe ich eine kleine Andacht gehalten, eine Weihnachtsandacht. Und es ging um 2. Mose 10, um die 10 Plagen. Ein sehr weihnachtliches Thema. Mir fiel nämlich auf, dass es einen Vers gibt, den fand ich super spannend, nämlich die Verse 21 bis 23, 2. Mose 10. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, damit eine Finsternis über das Land Ägypten komme, dass man die Finsternis greifen könne. Und Mose streckte seine Hand aus zum Himmel, die entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis 3 Tage lang. Sie sahen einer den anderen nicht und keiner stand von seiner Stelle auf 3 Tage lang, aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Andere Übersetzungen schreiben, dort, wo die Israeliten lebten, war es hell. Und man weiß nicht so genau, haben die Israeliten noch separat gelebt? Zum Anfang haben sie es in Ägypten gemacht oder haben sie tatsächlich unter den Ägyptern gelebt und war es in deren Wohnungen nur hell? Aber egal, wie man es jetzt wertet, verrückt. Die Israeliten hatten Licht und die Ägypter hatten Finsternis, sodass sie keinen Meter sich bewegt haben, weil sie nicht wussten, wo sie hintreten. Und ich fand das super, super inspirierend, auch den Gedanken zu sagen, das Volk Gottes hat Licht in der Finsternis. Und das gilt auch uns. Und dann habe ich geguckt, wo redet die Bibel denn eigentlich noch so über Licht und über Wohnung? Und dann kommt Matthäus 5, die Städte auf dem Berg, die Licht hat, und das möchte ich kurz vorlesen, ja, Matthäus 5, die Verse 14 bis 16 sind das. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Lampenständer, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Und das habe ich mir gedacht, ja, eigentlich ist das ein guter Predigttext, da kann man was draus machen und habe mich so dafür entschieden, habe mich mit dem auseinandergesetzt und dann kam so für mich die Frage, naja, wer ist eigentlich ihr? Ihr seid das Licht der Welt. Also meistens beziehen wir das ja auf uns, dass wir sagen, wir sind Christen und als Christen sind wir das Licht der Welt, ja, ohne Frage. Aber meint der Bibeltext auch uns? Hat der Bibeltext jetzt in dem Moment zu mir gesprochen und gesagt, Tobias Durau, du bist das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt und so weiter, oder du kannst deinen Namen da einsetzen? Und dann habe ich mir mal den Text davor angeguckt und festgestellt, ah, Kontext und so, man muss die Bibel immer umfangreicher lesen, ja, die Verse 1 bis 16 gehören inhaltlich nämlich zusammen. Und was steht davor? Ich habe es gerade schon verraten, die Seligpreisung. Und um diesen Text soll es heute gehen, mit der Frage, Lichter auf dem Berg. Sind wir Lichter auf dem Berg? Was bedeutet das eigentlich? Und ich möchte den Text einmal lesen. Keine Sorge, beim letzten Mal waren es, glaube ich, 40, 50 Verse. Heute sind es nur 16. Als er, also Jesus, aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch leugnen und euch reden um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Lampenständer, und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Soweit der Text für heute, und dieser Text führt vollkommen auf diese Stelle im Grunde hin. Ihr seid eine Stadt auf dem Berg. Aber als erstes musste ich mir die Frage stellen, wer seid denn jetzt ihr? Und ihr sind die Glückseligen, von denen Jesus spricht. Und er hat, ich wollte noch eine Struktur zeigen, stimmt. Es gibt also eine Einleitung, dann gibt es 8 Seligpreisungen, dann gibt es eine zusammenfassende Seligpreisung und dann gibt es den Vers über das Salz der Erde und das Licht der Welt. Und die Einleitung werde ich einmal überspringen, da kann man ganz viel Tolles zu machen, das ist jetzt aber gar nicht so zielführend. Ist aber auch ganz spannend, weil diese Einleitung sehr, sehr besonders auch ist in die Seligpreisung. Die kommt sehr selten im Neuen Testament vor. In den Evangelien, wer es interessiert, der kann da mal nachlesen, aber das überspringe ich jetzt mal. Aber wir haben 8 Seligpreisungen in den Versen 3 bis 10. Man nennt die übrigens auch Makarismen, habe ich gelesen, weil glückselig heißt Makarios im Griechischen. Habe ich nachgeguckt, ich kann kein Griechisch, aber für den, der irgendwann mal irgendwo sich wichtig tun möchte, kann das gerne übernehmen. So, also das fängt immer mit demselben an. Glückselig, 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 glückselig. Und wir haben eine Struktur, die wir erkennen können. Es gibt nämlich, es fängt an mit glückselig, die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und die letzte Seligpreisung endet mit die um Gerechtigkeit willen verfolgen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also es fängt an und endet mit derselben Zusage und es wird zweigeteilt durch die beiden Aussagen der Gerechtigkeit, die nach Gerechtigkeit hungern und die nach Gerechtigkeit willen verfolgen. Die ersten 4 Seligpreisungen habe ich auch nur nachgelesen, fangen im Griechischen auch überall identisch an, also wahrscheinlich gehören die ersten 4 zusammen und dann die zweiten 4. So, bedeutet, wir können erkennen, Jesus sagt im Grunde 8 Aussagen dazu und auch wieder hervorragend die Bibel in ihrer literarischen Struktur, dass es wieder Anfang und Ende gibt und in sich eine Logik hat. Jesus gibt im Grunde einige Aussagen zum Guten. Und was heißt eigentlich glückselig? Ja, vom Glück voll erfüllt. Jesus sagt im Grunde, ihr seid vom Glück voll erfüllt, ihr Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, was heißt es eigentlich, die Armen im Geist? Man könnte ja jetzt sagen, naja gut, das heißt halt irgendwie die Dummen oder die halt die geistlich Armen, also die irgendwie, die nichts mit Jesus zu tun haben wollen, die nicht von Gott was wissen möchten, die nicht vom Geist erfüllt sein möchten. Das ist tatsächlich eine sehr umstrittene Stelle in der Exegese, weil es gibt keine vergleichbare Aussage in der Bibel. Es gibt eine Parallelstelle in Lukas, aber sonst gibt es diese Aussage nicht. Und deswegen kann man nur mutmaßen. Aber die ich am spannendsten fand, eigentlich die Auslegung, ist, ich zitiere einmal, die Armen im Geiste sind dann auch jene, die sich vor Gott als Bettler verstehen, die darum wissen, dass sie die Himmelsherrschaft nicht herbeizwingen können, sondern dass Gott sie ihnen schenken muss. Das ist persönlich so ein bisschen meine Lieblingsauslegung dazu. Das Zitat stammt von Gnilka und das ist zumindest das, was ich persönlich sehe, was für mich am logischsten erscheint. Aber es gibt noch viele andere Erklärungsansätze, was es bedeuten könnte, die auch plausibel sind. Also da kann man gar keine hundertprozentige oder möglichst genaue Aussage treffen. Aber die Armen im Geiste. Zu wem hat Jesus eigentlich gesprochen? Zu dem Volk, was ihm nachgelaufen ist. Das waren, heißt, es waren viele Schaulustige, das waren seine Jünger. Und das waren auch, wie wir ja immer lesen können, auch davor in den Kapiteln, natürlich die Pharisäer, die Schriftgelehrten, das politische Volk. Die wollten wissen, was geht da ab, was passiert da eigentlich, was erzählt der so. Und da saßen dann auch Menschen, die wirklich sehr, sehr viel auf dem Kasten hatten. Die waren klug, die hatten echt Ahnung vom Alten Testament, von der Tora. Die wussten super viel. Und dann sagt Jesus, ja, aber als Lehrer, glückselig sind die, die arm im Geist sind. Und ganz ehrlich, wenn ich so ein Pharisäer gewesen wäre damals, ich wäre schon ziemlich auf den Schlips getreten. Oder auf mein Gewand damals halt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich vielleicht klug fühlst in manchen Dingen oder so. Eigentlich jeder von uns fühlt sich in irgendeinem Ding irgendwo klug oder gut drin. Und Jesus sagt, ja, aber es ist egal. Entscheidend sind die, die glücklich sind, die, die arm im Geist sind. Eigentlich ist das nicht so erstrebenswert, glaube ich. Und dann kommen noch mehr Punkte im Grunde, die Jesus aufführt, wer denn alles doch glückselig wird. Und tatsächlich kann man gar nicht so ein genaues Muster erkennen, weil es fängt an mit den Armen im Geist und dann kommen die Trauernden, die werden getröstet werden. Das ist eigentlich ein sehr schöner Vers, den kann man sich gut zusprechen, Trauernden zum Beispiel. Dann wird es wieder herausfordernder, glückselig die Sanftmütigen. Sanftmut ist, glaube ich, für viele eine harte Aufgabe, für mich auf jeden Fall, sanftmütig zu sein, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Das fand ich eine sehr spannende Stelle. Die Frage ist nämlich, was bedeutet das eigentlich? Welche Gerechtigkeit ist damit gemeint? In Zeiten, wo soziale Gerechtigkeit sehr hochgestellt wird, ist das damit gemeint? Ist damit eine geistliche Gerechtigkeit gemeint? Ist damit beides gemeint? Auf jeden Fall, anscheinend sind die Glückseligen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Dann haben wir noch die Barmherzigen, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird die Barmherzigkeit widerfahren. Das hat mich an Lukas 6 erinnert, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also auch dieses, ja, überlegt euch gut, unter wessen Gnade ihr eigentlich lebt, unter wessen Barmherzigkeit, und geht mit den anderen dementsprechend auch so um, gibt auch Gleichnisse ja dazu. Und dann glückselig die reinen Herzens sind, Friedensstifter, und nochmal die um der Gerechtigkeit verfolgen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also was sehen wir daraus? Den Glückseligen ist das Reich der Himmel, und die Glückseligen zeichnen sich durch diverse Eigenschaften aus, die sie haben. Und das alles ist im Grunde immer gleich aufgebaut. Nämlich es gibt die Glückseligkeit, also seid voll vom Glück. Dann, was ist die Bedingung dafür? Also arm im Geist, barmherzig, Friedensstifter. Und dann, was ist eigentlich das Ergebnis davon? Was ist die Zusage der Zukunft für dich? Es geht da ja gar nicht um jetzt und hier, sondern es geht um die Zukunft. Also wenn da steht, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben, heißt das ja nicht, sobald du sanftmütig bist, wirst du Land erben. Ich meine, bei den heutigen Immobilienpreisen ist das vielleicht ein cooles Mittel, aber tatsächlich wird es ein bisschen schwierig so. Und das ist auch nicht die Verheißung, die Bibel uns gibt. Und das alles mündet im Grunde in einer neunten Seligpreisung. Und das ist so eine Art Zusammenfassung, nämlich woran unterscheidet sich, da steht nicht mehr glückselig die ... sondern glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwegen. Und hier steht, verfolgen und reden werden, das heißt, es ist eine prophetische Seligpreisung. Es geht gar nicht um das, was er gerade zu ihnen sagt, er sagt, ihr werdet verfolgt werden und ihr seid dann glückselig. Das heißt, er verkündet schon im Grunde, dass die Nachfolger Jesu verfolgt werden. Jesus hatte also, wie immer, den viel größeren Durchblick darüber, was passieren wird. 1, 2, 3 Jahre vor seinem Tod hat er schon angekündigt, im Grunde, wenn ihr dabei seid, werdet ihr verfolgt werden. Und freut euch darüber, Vers 12, freut euch darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Kann man so machen. Und das sind die Menschen, die Jesus anspricht. Jesus spricht die Glückseligen an, die voll vom Glück sind, die voll in Christus sind, die um seinetwillen verfolgt werden, Schmach erleben möchten oder erleben müssen und es im Grunde von ihrem Glück nicht abhängig machen. Das sind die Seligen. Und dann sagt Jesus zu dieser Gruppe, die da steht, zu den Menschen, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen von den Menschen zertreten zu werden. Also er sagt ihnen im Grunde, das sind die Glückseligen, um die geht's, das sollt ihr sein, so sollt ihr leben, das soll eure Herzenshaltung sein und ihr seid das Salz der Erde, also ihr habt eine Aufgabe, ihr seid wichtig, aber wenn ihr das nicht seid, wenn ihr fade werdet, wofür taugt ihr denn? Und er greift im Grunde den Pharisäern wieder rein und sagt, naja, selbst wenn ihr das alles seid, oder ihr glaubt es zu sein, wenn ihr fade geworden seid, dann taugt ihr zu nichts. Es geht nicht darum, ja, einfach Teil davon zu sein oder halt irgendwie einer von den coolen Glückseligen zu werden oder diese Glückseligkeit schon auf Erden zu erleben. Es gibt genug Christen oder auch genug Prediger, die das versprechen, zu sagen, hey, du musst nur an Jesus glauben, dann wirst du glücklich, zufrieden und alles andere wird sich ergeben. Jesus sagt, das ist nicht der Fall. Glückselig, weil ihr in der Zukunft erhalten werdet, weil ihr eine Hoffnung auf etwas habt, was ihr noch nicht jetzt habt. Und ich finde es sehr spannend, dass da steht, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Die Würze des Salz muss aus sich selbst kommen. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Wir können nicht einfach abgefärbt Christen werden und sagen, hey, ja, ich mache einfach mit oder ich nehme das alles mit und dann werde ich auch einer von den Glückseligen und ich hoffe mir vielleicht irgendwie errettet zu werden oder was von dem Kuchen abzuhaben oder ich finde einfach die Gemeinschaft gut oder was auch immer, sondern ich kann nur Christ werden, indem ich persönlich zu Salz werde, Salzkorn werde. Und wenn mein Nachbar jetzt hier in der Bank sitzt oder zu Hause oder wo auch immer, wenn der Salz ist, kann ich dadurch nicht automatisch Salz werden. Es muss aus mir selber kommen. Ihr seid das Salz der Welt, der Erde, wenn ihr die Glückseligen seid. Und das kannst nur du selber sein. Das kann niemand für dich abnehmen und das kann auch niemand von dir abfärben, sondern das musst du selbst sein. Und jetzt kommen wir im Grunde zu der Stelle, die die Ausgangssituation war. Das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus hat gesagt in Johannes 9, Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jetzt sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Also es ist auch ganz klar wieder ein Auftrag an die Glückseligen, an die Nachfolger Jesu zu sagen, dass er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt, solange ich hier bin, aber wenn ich weg bin, seid ihr das Licht der Welt. Und dann kommen ein paar Bedingungen, die ich super spannend finde. Also eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Es ist jetzt erstmal eine recht faktische Aussage, was oben ist, was man irgendwie präsent hat, dem kann man nicht aus dem Weg gehen. Ich könnte mich hier oben schlecht verstecken. Ich meine, gut, hinterm Baum vielleicht, aber wahrscheinlich würdet ihr mich immer noch sehen. Und eine Stadt, die oben auf dem Berg ist, wird man immer sehen, gerade bei Nacht. Wenn die Lichter angehen in den Wohnungen, na gut, damals gab es noch keine Straßenlaternen, aber heutzutage wäre überall Licht. Eine Stadt im Dunkeln auf einer Anhöhe kann man nicht übersehen. Und Jesus sagt, es gibt auch gar keine Wahl. Es besteht keine Wahl, sich dieser Verfolgung, der Schmach und dem Widerstand, den du als Christ erleben wirst, zu entziehen. Du wirst immer ersichtlich sein. Du kannst dich nicht verstecken als mein Nachfolger. Du bist eine Stadt, du bist auf dem Präsentierteller mit deinem Leben. Du kannst nicht weg. Und dann in Vers 15, man zündet auch nicht eine Lampe an, setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Es ist auch gar nicht unsere Bestimmung, als Christen versteckt zu sein. Also es ist nicht nur so, dass wir keine Wahl haben, sondern wir sind nicht, also dass wir sagen, na jetzt bin ich halt gezwungen, jetzt bin ich Christ, jetzt muss ich halt irgendwie eine Stadt sein, auf dem Berg und Licht sein, sondern es ist deine Aufgabe. Jesus möchte das von dir. Er sagt nicht nur, du hast keine Wahl, sondern du sollst auch noch dich dran freuen, weil es deine Bestimmung ist. Jubelt, wenn sie euch verfolgen und schmähen. Also unsere Aufgabe ist nicht nur, dass wir keine Wahl haben, Licht zu sein, sondern dass es auch unsere Herzenshaltung sein soll. dass wir Gott groß machen sollen. Dass wir eine Leuchte und ein Vorbild sein sollen. Und wenn wir uns angucken, was die Glückseligen ausmacht, ich glaube, ich brauche keinem erzählen, wie schwierig das ist und wie sehr wir daran scheitern und wie sehr wir da einfach auch fehlerbehaftet sind und genug Dinge tun in unserem Leben, die vielleicht das überhaupt nicht widerspiegeln und wir vielleicht versuchen, in der Stadt die Lichter auszuknipsen. Aber das ist unsere Mission, das sagt Jesus. Und auch gerade in dieser Weihnachtszeit, wo viel mit Licht und Dunkelheit und gemütlich, es geht gar nicht so sehr ums gemütlich, traurigerweise eigentlich, aber es ist Licht in der Finsternis ist. Gott, das Erste, was Gott macht, Gott sprach, es wurde Licht in der Finsternis. Er trennte Licht von, das war das Erste, was Gott gemacht hat. 1. Mose 1, Vers 3, das war das Allererste. Und genau so setzt Jesus uns als Licht in die Finsternis hier. Und was soll das Ergebnis sein? Das fand ich super spannend. Sie leuchtet allen. Und so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Und das fand ich ganz spannend. Das Ergebnis davon, dass wir Christen sind und dass wir sagen, okay, ich habe keine Wahl, ich bin Christ, da muss ich jetzt zu stehen und ich will dazu auch stehen, ist, dass Menschen unser Handeln sehen und Gott verherrlichen. Und es geht nicht um gute Taten, sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht wird, sondern es geht darum, dass Menschen, die Gott nicht kennen, Gott verherrlichen. Ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie sehen eure Werke und verherrlichen. Was ist denn das für ein Gradmesser, den wir eigentlich haben für unser christliches Handeln? Nicht Gott wird durch uns verherrlicht, also Gott sollte durch uns auch verherrlicht werden, aber Jesus sagt, die Menschen um euch herum sollen Gott verherrlichen, was ihr tut durch mich. Es ist ziemlich einfach, als Christ Gott zu verherrlichen. Jetzt mit dem Lebensstil wird es manchmal schwierig, aber es ist einfach, im Gottesdienst zu sagen, Gott, du bist groß und wir singen dir zur Ehre und wir danken dir. Aber der Gradmesser ist heftig. Und mit dem struggle ich ziemlich. Dass Menschen Gott verherrlichen, weil meine guten Taten sie hinweisen, dass ich es tue, weil ich ein Licht bin, weil Gott mich liebt und weil Jesus Christus für mich gestorben ist, damit ich errettet bin. Das ist ein Gradmesser, der nicht für die Zukunft gilt, sondern ein Gradmesser, der fürs Hier und Jetzt gilt. Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Und für mich ist die Frage, was bedeutet das für mich eigentlich oder für mich als Christ persönlich, was bedeutet das für dich, was bedeutet das für uns als Gemeinde, als Hückeswagener Allianz, als Christen Deutschland weltweit, was bedeutet das eigentlich für unser Handeln und für unsere Pläne? Ist unser Handeln so relevant, ist mein Handeln auf der Arbeit so relevant, dass Menschen Gott verherrlichen durch das, was ich durch Gott tue? Ist das bei dir so? Ist es bei uns als Gemeinde so, als Stadt, als Allianz, als Christen, Deutschland, europaweit, wo auch immer? Die Frage ist tatsächlich, wie relevant sind wir eigentlich? Würde es den Leuten auffallen, wenn unsere Gemeinde zu machen? Uns würde es auffallen, ne? Keine Frage. Aber würde es anderen Leuten auffallen, wenn wir wegen Corona nochmal monatelang dicht machen müssen oder aus anderen Gründen dicht machen? Würde es auffallen, wenn wir uns nicht mehr engagieren, wenn wir halt die Sachen nicht mehr machen, die wir machen? Und dann kann vielleicht eine Kirche sagen, ja, aber wir haben ja die Diakonie und die Caritas etc. Dann kann man fragen, wird Gott dadurch verherrlicht? Verherrlichen die Menschen Gott dafür, dass sie von euch betraut werden? Also nicht, weil die einen schlechten Job machen, aber die Frage ist, gesellschaftliche Relevanz heißt doch nicht, dass Gott verherrlicht wird. Das müssen wir beides in Einklang bringen. Also wir müssen die Menschen so sehr, im Grunde so relevant sein und so klar darin sein, dass Gott verherrlicht wird dadurch. Und wie gesagt, Menschen außerhalb dessen, außerhalb unserer Bubble, Gott verherrlichen, nicht wir. Und ich denke, das ist eine große Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. und mit der ich mich auseinandersetzen muss. Was machen wir, was mache ich eigentlich mit den ganzen Dingen in meinem Leben? Und wie sehr stelle ich mich eigentlich in so eine Bubble rein? Inwiefern stelle ich mich eigentlich in sowas hinein und bin nicht relevant? Wir können alle super viel tun. Wir können uns auch alle super mit uns selber beschäftigen. Das ist sowohl persönlich auch als Gemeinde. So. Die Frage ist, wie relevant sind wir, dass Menschen Gott dadurch verherrlichen? Das muss jeder selber beantworten. Aber das ist im Grunde das, was Jesus sagt, wenn er sagt, ihr seid eine Stadt auf dem Berg, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, ihr sollt irgendwie eine nette Wohnung haben, wo die Leute halt kommen, oder ihr sollt halt freundlich sein, sondern Jesus sagt, ihr sollt so sehr mir nachfolgen, egal was ist, und glückselig darin sein, dass die Menschen außerhalb euch Gott dafür danken und nicht nur erkennen, dass ihr Christ seid oder sagen, ihr habt aber tolle Werte, sondern dass sie Gott verherrlichen. Und das ist eine ziemlich, ziemlich hohe Messlatte, die Jesus mir hier mitgibt oder uns hier mitgibt. Und ich glaube, dass das etwas ist, mit dem wir uns in so einer Adventszeit und in so einer Weihnachtszeit mal gut beschäftigen können. Weil im Grunde Jesus alles aufgegeben hat. Und sein Handeln war gesellschaftlich relevant. Sowohl als Mensch auf der Erde, als auch, dass er für uns gestorben und wieder auferstanden ist. Aber die Frage ist, wenn wir jetzt das Licht der Welt sind, und nicht mehr Jesus, weil also er im Himmel thront und bald wiederkommt, was machen wir daraus? Und nutzen wir die Zeit dafür aus, oder bin ich mal wieder zu beschäftigt mit irgendwas, was vielleicht nett ist oder kreativ ist oder vielleicht auch lobenswert ist, erstrebenswert ist, aber wird Gott dadurch verherrlicht von anderen Menschen? Und mit der Frage möchte ich einfach, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und ich glaube, dass wir so ein bisschen an unserem geistlichen Selbstverständnis arbeiten können oder uns auch, dass der Bibeltext uns etwas dazu hergibt. Nämlich die Frage ist, ja, wer bin ich eigentlich? Gehöre ich zu diesen Glückseligen? Also bin ich arm im Geist? Ne? Bin ich wie ein Bettler vor Gott oder bin ich wie jemand, der sagt, ja, ich habe viel verstanden, Gott, und ich weiß hier und da? Oder bin ich, dass ich sage, ich bin arm wie ein Bettler, ich kann nichts tun ohne dich? Bin ich trauernd vielleicht über manche Dinge in dieser Welt oder Zustände oder über mich selber? Bin ich sanftmütig? Bin ich nach Gerechtigkeit hungernd und dürstend? Bin ich barmherzig? Bin ich rein Herzens? Bin ich Friedensstifter? Bin ich um Gerechtigkeit willen verfolgt? Bin ich um Jesu willen geschmäht? Ich glaube nicht, dass wir zwingend immer alles erfüllen können sofort, aber dass wir uns die Frage stellen müssen, okay, was fehlt mir eigentlich? Und tatsächlich ist die Frage, hungern wir nach Gerechtigkeit? Und Gerechtigkeit verbinden wir oft so mit, ne, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber was mit Gerechtigkeit? Ja, mit auf Augenhöhe sein. Menschen annehmen, wie sie sind. Vielleicht auch soziale Ungerechtigkeit bekämpfen. Die zweite Frage ist, was tue ich? Also selbst wenn ich die Dinge erkannt habe oder wenn ich sage, ey, ich muss an was arbeiten, was tue ich? Salze ich die Erde um mich herum? Habe ich diese Würze aus mir selber heraus? Oder versuche ich die ganze Zeit von anderen irgendwie was abzufärben? Habe ich eine persönliche Beziehung zu Gott oder nicht? Falle ich auf als Christ einfach unweigerlich? Und damit heißt jetzt nicht irgendwie, dass wir alle christliche Pullover tragen müssen oder irgendwie den Fisch am Auto haben. Falle ich dadurch, dass ich bin, wie ich bin, auf als Christ? Habe ich gute Werke, die ich tue? Und damit jetzt nicht so nach dem Motto, hey, hier, ich tue ein bisschen, sondern tue ich wirklich gute, relevante Werke? Leuchte ich? Und dann die große Frage, selbst wenn ich das tue, wofür tue ich das? Damit Menschen Gott verherrlichen. Das muss unser Ziel sein. Nicht damit wir verherrlicht werden oder damit wir Gott verherrlichen können, sondern damit Menschen, die Gott auch nicht kennen, Gott verherrlichen, weil sie erkennen, wie groß Gott ist in dem Handeln, in dem wir haben. Und deswegen möchte ich euch, mich, uns ermutigen, dass wenn wir sagen, wir wollen Lichter auf dem Berg sein, im Grunde als Gemeinde ist man vielleicht auch so eine kleine Stadt auf einem Berg, dann sind wir natürlich alle dafür verantwortlich, dass in unseren Wohnungen die Lichter brennen. Aber wir sind auch verantwortlich dafür, dass unsere Stadt gemeinsam leuchtet. Und ich will uns einfach ermutigen, dass wir diese Adventszeit auch vielleicht bis zum Jahresende die Zeit einfach nutzen und uns fragen, wie wir vielleicht im kommenden Jahr relevanter sein möchten. Mit dem Ziel, dass Menschen Gott verherrlichen. Ich will mir auf jeden Fall diese Frage stellen und wir werden daran ohne Frage auch im nächsten Jahr wieder scheitern. Aber ich glaube, dass wir diese Perspektiven immer wieder neu gewinnen müssen. Warum machen wir das alles eigentlich? Warum engagieren wir uns oder warum engagieren wir uns nicht? Warum haben wir Gemeinde? Warum haben wir Gemeinde nicht? Und was leiten wir aus diesem Zielbild für uns persönlich ab, für unser Leben? Und ich glaube, Weihnachten ist ein guter Anlass dafür, sich mit dem eigenen Licht auseinanderzusetzen, weil Jesus als Licht in die Welt gekommen ist. Amen.